Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Der TEAP-Bericht will ja den Nutzen der Natur sichtbar machen. Wie funktioniert das?
Naja, das funktioniert vor allen Dingen so, dass wir die Leistung der Natur zunächst einmal identifizieren, erfassen und dann, wenn es geht, in Wert setzen wollen. Die Leistung der Natur erfassen bedeutet, dass vieles, was die Natur leistet, nicht sichtbar ist. Nehmen wir mal landwirtschaftliche Produktion. Da ist sehr wohl sichtbar, dass hier Nahrungsmittel produziert werden. Aber dass auf unseren Flächen gleichzeitig Regulierung des Wasserkreislaufs stattfindet, dass Luftschadstoffe gefiltert werden, dass die Landschaft eine Schönheit enthält, die vielen Leuten Freude macht, das sind Leistungen der Natur, die üblicherweise nicht berücksichtigt werden. Und die wollen wir erstmal erfassen und darlegen, was das für Leistungen sind. Und wenn es geht, wollen wir an einigen Stellen auch versuchen, sie ökonomisch in Wert zu setzen. Das heißt, darauf hinzuweisen, dass hier Werte vorliegen und darauf hinzuweisen, dass diese Aspekte in Entscheidungen zu berücksichtigen sind.
Wenn man aber etwas einen ökonomischen Wert zuschreiben will, dann muss man es ja in Zahlen umwandeln. Wie wandeln Sie denn zum Beispiel Obstplantagen in Zahlen um?
Ich würde zunächst einmal sagen, etwas in ökonomischen Wert zu setzen, muss nicht zwangsläufig bedeuten, es in Zahlen umzusetzen. Denn zunächst einmal geht es ja nur darum, erstmal zu erfassen, welche Leistungen das überhaupt sind, die wir hier betrachten. Bei den Obstplantagen sind es ganz sicher Bestäubungsleistungen, die eine besondere Rolle spielen. Es ist aber auch die Schönheit der Landschaft, es sind Erholungsleistungen und anderes mehr. Und um an diesem Beispiel zu bleiben, also man kann bei den Bestäubungsleistungen beispielsweise nachweisen, was diese Leistungen wert sind. Nämlich wenn die Bestäubung ausfällt, sieht unser Markt ganz anders aus. Erholungsleistungen kann man auch in gewisser Weise erfassen, aber das sind eigentlich immer nur Hilfsgrößen. Ich würde nie sagen, dass die Preise oder die Zahlenangaben das Entscheidende sind, wenn wir auf diese Leistungen der Natur hinweisen.
Auf Ihrer Website werben Sie mit dem Slogan Naturkapital Deutschland. Wo liegt denn in Deutschland besonders viel Naturkapital?
Wir haben zum einen in allem, was feucht ist, kann man sagen, in den Moorgebieten, das ist sehr wichtig aus verschiedenen Gründen als Naturkapital, in den Flussauen, die noch vorhanden sind und auch in dem hochwertigen Grünland. Das heißt, wir haben Grünlandflächen, die besonders wichtig sind, weil hier viel Biodiversität vorliegt und schließlich und natürlich auch unsere Schutzgebiete. Da liegt besonders viel Naturkapital verborgen. Das kann man, wie gesagt, nicht immer in Geldeinheiten ausdrücken. Das soll man auch gar nicht, das muss man auch gar nicht. Aber auf diese Werte sollte man hinweisen. Wir verlieren weiter in unserer Gesellschaft, wenn wir diese Flächen preisgeben für Energiepflanzenanbau oder für die Besiedlung oder Ähnliches.
Aber eigentlich kann man doch sagen, dass in der Natur alles wertvoll ist. Also wie machen Sie genau fest, was wert ist und was weniger?
Das, was wir betrachten können, wir sind ja Ökonomen, und das, was wir betrachten können, sind die Leistungen der Natur für den Menschen. Der Mensch kann bestimmte Wertschätzungen zum Ausdruck bringen, indem er bereit ist, dafür etwas herzugeben. Also er ist bereit, dafür auch etwas zu zahlen. Das können wir durch Befragungen erfassen beispielsweise oder durch Besucherzahlen können wir das erfassen. Oder wenn es um die Kohlenstoffbindung geht, können wir die Bindung erfassen. So würden wir vorgehen, indem wir die verschiedenen Leistungen der Natur erfassen an einem Standort und zunächst einmal darstellen, um welche Leistungen es sich hier handelt, inwieweit ein bestimmtes Ökosystem eine Regulierungsleistung erbringt oder inwieweit sie bestimmte kulturelle Leistungen erbringt oder für Bildungsleistungen. So, und wenn wir diese Leistungen sozusagen erstmal auch erfasst haben, das ist sozusagen der wichtige Punkt, dann können wir überlegen, ob wir an einigen Stellen auch Werte beimessen können. Was bedeutet es, wenn diese Leistungen verloren gehen? Das ist beim Klima ganz einfach, beim CO2 relativ einfach, weil wir hier schon Märkte haben. Aber in vielen Fällen geht das gar nicht, das in Wert zu setzen.
Die veröffentlichten Ergebnisse des internationalen TEAP-Berichts umfassen gut und gerne 1500 Seiten. Wenn man sich das als Buch vorstellt, dann ist das schon ein richtiger Wälzer. Wie werden diese Erkenntnisse genutzt und von wem?
Wir wollen die Ergebnisse aus Naturkapital Deutschland, jetzt aus der deutschen Nachfolgestudie, insbesondere an Entscheidungsträger herantragen. Das machen wir auf zweierlei Art und Weise. Zum einen versuchen wir schon bei der Berichterstellung möglichst viele Akteure mit einzubeziehen. Das heißt, es ist nicht so, dass hier ein Bericht von einem oder einer Wissenschaftlerin geschrieben wird, sondern es sind Teams, die zusammengesucht werden, Expertenteams, die sowohl aus der Wissenschaft kommen, aber auch Experten aus der Praxis sind dort einbezogen. Und des Weiteren versuchen wir dann, diese Ergebnisse sehr intensiv zu kommunizieren. Das heißt, wir haben eine projektbegleitende Arbeitsgruppe, in der mit 25 Personen sehr viele Vertreter aus verschiedenen Ministerien und Behörden drin sind. Und mit denen diskutieren wir die Ergebnisse. Und drittens schließlich versuchen wir, die Ergebnisse sehr breit zu streuen über die Internetseiten, aber auch durch zahlreiche Vorträge, die wir halten, insbesondere auf Tagungen von Entscheidern.
Und wer profitiert am Ende von der ökonomischen Sicht auf die Umwelt?
Ich hoffe doch, dass am meisten die Natur und die Umwelt davon profitiert. Denn letztlich wollen wir ja ergänzend zu bestehenden Argumenten für Naturschutz und Umweltschutz zeigen, dass auch aus ökonomischer Sicht eine solche Entscheidung zugunsten der Natur eine gute Entscheidung sein kann.
Wir beschäftigen uns heute hier in der Sendung auch mit dem Konzept der Postwachstumsökonomie. Und Ziel dieser Theorie ist ja eine Gesellschaft, die ohne wirtschaftliches Wachstum auskommt und damit dann letztendlich die Umwelt schützt. Wie können Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum Ihrer Meinung nach nebeneinander existieren?
Sie können nebeneinander existieren, wenn man zwei Aspekte besonders berücksichtigt. Zum einen müssen wir die Aspekte des Umweltschutzes stärker in unsere Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt, wir müssen dazu beitragen, dass die Entkopplung von bestehendem Wachstum und Umweltschutz vorangetrieben wird. Wir müssen also, wenn wir schon Wachstum haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Wachstum mit weniger Umweltressourcen erzielt wird und dass es nachhaltiger erzielt wird. Darüber hinaus ist die zweite Frage, aber das teilen werden nicht alle teilen, dass man das Wachstum in Frage stellt, dass man fragt, inwieweit führt die Steigerung des Wachstums des Sozialprodukts tatsächlich zu einem vermehrten Wohlstand. Und hierzu leisten wir als TEEP-Vorhaben weniger Beiträge. Wir beziehen uns in erster Linie auf die erste Strategie, wo wir fragen, wie kann in einer Gesellschaft dieses Wachstum mit vermindertem Ressourceneinsatz erstellt werden. Ich wehre mich aber auch nicht gegen die zweite Perspektive.
Die TEEP-Studie möchte der Natur einen ökonomischen Wert geben. International gibt es die Studie schon. Verschiedene Länder arbeiten jetzt an einer jeweils eigenen TEEP-Studie. Den deutschen Bericht erstellt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Professor Bernd Hans-Jürgens leitet das Projekt und hat uns erklärt, worum es dabei geht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.